Wir beten kurz. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Und öffne uns die Ohren für dein Wort. Danke, Heiliger Geist, dass du unter uns bist und Jesus verherrlichst. Amen. Wir sind ja in der Passionswoche heute und da ist jetzt das vierte Gottesknechtslied. Das ist eine Serie, die wir gehabt haben. Und das letzte der Lieder, dieser Gottesknechtslieder, ist in Jesaja 52, 13 bis Ende 53. Auf unserem Bild sehen wir den Isenheimer Altar in Colmar, der von Matthias Grünwald vor etwa 500 Jahren gemalt wurde. Rechts Johannes der Täufer mit der aufgeschlagenen Heiligen Schrift und der auf Jesus zeigt mit einem sehr langen Finger. Und sagt, siehe das Lamm Gottes. Johannes der Täufer hält die wohl Jesaja 53 aufgeschlagen. 700 Jahre vor Johannes dem Täufer war es Jesaja, der Prophet Jesaja, der diesen Text Jesaja eben geschrieben hat und mit einem überaus langen Finger eben auch auf Jesus hingewiesen hat. Wir werden jetzt dann gleich den Text lesen nach der revidierten Elberfelder Übersetzung. Ich habe im Text, den wir lesen werden, ein Wort ausgetauscht. Anstatt das Fürwort er für den Knecht Gottes, habe ich einfach mal so den Namen Jesus eingesetzt. Und wer vertraut ist mit der Leidensgeschichte von Jesus, wird sehr schnell merken, wie sehr genau Jesaja vieles vorausgesehen und geschrieben hat, dass wir noch staunen können. Um es ein bisschen besser zu verstehen, Jesaja 52, 13 bis 53, 1 ist eigentlich eine Zusammenfassung zum Voraus, worauf der Text hinzielt. Und dann sind nochmals vier Strophen des Liedes. Ich habe sie ganz ein bisschen unterteilt, damit man es sieht. Also die erste Strophe ist eigentlich eine Zusammenfassung von dem, was kommt, worauf hinaus der Text läuft. Und dann die Strophe 2 legt die Fakten dar, die Strophe 3 interpretiert die Fakten und dann wieder bei 4 wieder die Fakten und die Strophe 5 eigentlich nochmals die Bedeutung. Und das kann uns vielleicht ein bisschen helfen, wenn wir es lesen. Wir stehen alle auf und lesen das miteinander, in den ganzen Text. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Jesus wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen, mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Ebenso wird Jesus viele Nationen besprengen, über ihn werden Könige ihren Mund schließen, denn sie werden sehen, was ihnen nicht erzählt worden war und was sie nicht gehört hatten, werden sie wahrnehmen. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? An wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Jesus ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Jesus hatte keine Gestalt und keine Pracht, und als wir ihn sahen, da hatte Jesus kein Aussehen, das wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Jesus war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Jesus war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, Jesus hat sie getragen, und unsere Schmerzen, Jesus hat sie auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch Jesus war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen unser aller Schuld. Jesus wurde misshandelt, aber Jesus beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Und Jesus tat seinen Mund nicht auf. Von Hass und Gericht wurde Jesus hinweggerafft. Und wer wird über sein Geschlecht nachsinnen? Denn Jesus wurde abgeschnitten vom Lande der Lebendigen. Wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man gab ihm bei den Gottlosen sein Grab, und bei einem Reichen war sein Steingrab. Weil Jesus kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Munde gewesen ist. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn Jesus sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird Jesus Nachkommen sehen. Jesus wird seine Tage verlängern, und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Um der Mühsal seiner Seele willen wird Jesus Frucht sehen. Jesus wird sich sättigen. Durch die Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen. Und ihre Sünden wird Jesus sich selbst aufladen. Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen, und mit Gewaltigen wird Jesus die Beute teilen. Dafür, dass Jesus seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Jesus aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Wir setzen uns. Holst du mir noch ein bisschen Wasser? Ein bisschen ein langer Text heute. Ist auch nicht eine ganz so gewöhnliche Predigt, sondern mehr eine Auslegung dieses Textes, damit wir wirklich verstehen, worum es geht, gerade auch in der Passionswoche. Und ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist, immer wieder dieser Name Jesus, einfach wo er stand, er der Knecht Gottes. Und wie es sehr nahe kommt an dem, was wir in den Evangelien hören von Jesus. Wie gesagt, die zusammenfassende Einleitung: Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Da reden wir von der Auferstehung, erhöht werden, die Himmelfahrt und sehr hoch sein. Er sitzt zur Rechten Gottes. Das ist das Ziel. Darauf hinaus läuft es. Danke. Darauf hinaus läuft die ganze Geschichte. Und der letzte Vers, den wir gerade gelesen haben, im Kapitel 53, 12, nimmt das Thema nochmals auf. Wenn da steht: Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen, und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen. Jesus ist einerseits das Lamm Gottes, aber er ist auch der Herr der Herren. Oder der Löwe von Juda, in einem Bild gesprochen, das die Bibel auch braucht. Einerseits das Lamm und andererseits der Löwe. Und das wird eben, ja, darauf hinaus geht es. Das Lamm, letztlich, dem aber alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Wie sich viele über dich ihn entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen, mehr als irgendeines Mannes. Und er hatte keine Gestalt, mehr als die der Menschenkinder. Das deutet darauf hin, dass wir letztlich als Menschenkinder eben auch entstellt sind, wir Menschen. Wir sind nicht mehr das, was wir sein sollten. Aber jetzt sagt es hier, noch viel mehr wird er entstellt sein. In der Bibel steht, der von keiner Sünde wusste oder hatte, wurde von Gott zur Sünde gemacht. Also wurde Sünde. viel mehr entstellt als wir Menschen sogar, ganz gewöhnliche Menschen, weil er das alles getragen hat. Ebenso wird er viele Nationen besprengen. Über ihn werden Könige ihren Mund schließen, denn sie werden sehen, was ihnen nicht erzählt worden war und was sie nicht gehört haben, werden sie wahrnehmen. Sie werden nur staunen darüber, was da passiert. Also die vielen Nationen besprengen, ist ein priesterlicher Dienst. Und die, die beim vorletzten Mal dabei waren, als ich darüber die Gottesknechtslieder predigte, da steht ja, dass Gott gesagt hat, du sollst nicht nur für dein Volk Israel dienen und für ihn da sein, sondern für die ganze Welt. Du bist das Licht der Welt, steht in Jesaja 49. Und das soll er sein. Und jetzt hier ist er eben der Priester für die ganze Welt. Der hohe Priester für die vielen Nationen. Das ist eine ganz große Sache, eben, die man kaum verstehen kann. Und die einleitende Zusammenfassung schließt dann mit dem Vers 1. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Was Gott in diesem großartigen Kapitel für uns Menschen getan hat, ruft zu Glauben und Vertrauen auf. An wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Was ist denn gemeint mit dem Arm des Herrn? Das hat Jesaja gleich vorher erzählt, im Jesaja 52. Der Herr hat seinen heiligen Arm entblößt, also hochgezogen, vor den Augen aller Nationen. Und alle Enden der Erde sehen die Rettung unseres Gottes. Eine Botschaft für die ganze Welt. Und das geschieht auch heute. In allen Ländern, auch da, wo es verboten ist, Gottes Wort weiterzusagen. Wie im Iran. Es geht trotzdem weiter. Und ich mag mich erinnern, wir hatten auch zwei iranische Freunde in Amlikon, als wir dort waren. Sie kamen über die Grenze in die Schweiz. Und der eine war Muslim und der andere war eigentlich kein Muslim, sondern mehr so die alte Religion, Zarathustra. Aber sie hatten ein Erlebnis gemacht an der Grenze. Der Grenzwächter hatte sie aufgefangen. Und sie waren natürlich sehr erschrocken, als sie illegal über die Grenze kamen. Und dann hat der Grenzwächter sie gefragt, habt ihr etwas zu essen gehabt? Und sie sagten nein. Und er ging in den nächsten Laden mit ihnen und hat ihnen zu essen gekauft. Und dann hat der eine gesagt, weißt du, das kann nur sein, weil hier Christen sind. Das gibt's sonst gar nicht. Ja, die ganze Welt soll es sehen. Und dann in Strophe 2, Verse 2 und 3, haben wir die Fakten. Er ist wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich aufgeschlossen, so wie es in Jesaja 11 schon beschrieben ist. Aus dem Stumpf Isais, also dem Vater von David, wird ein Spross hervorgehen. Ein neuer Trieb aus seinen Wurzeln wird Frucht tragen. Und das dürre Erdreich, damit ist eigentlich die sündige Menschheit gemeint. Und aus diesem dürren Erdreich kommt neues Leben hervor. Jesus hatte keine Gestalt und keine Pracht. Da kommt es nochmals, den Hinweis auf diese Leiden. Und was wir ihn sahen, da hatte Jesus kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Jesus war so anders, als dass die Juden den Messias erwartet hatten. Alle Juden hatten darauf gewartet, dass ein König kommt, der die Römer vertreibt, der die Herrschaften wegschickt. Und jetzt soll Jesus der Messias sein. Der Knecht Gottes. Das hatten sie ausgeblendet. Darum bin ich auch immer sehr froh, wenn wir die Bibel einfach mal so lesen. Und nicht zu stark meinen, wir müssen wissen, was in Zukunft ist, ganz genau, der Ablauf. Es ist so eine Gefahr, dass wir uns dann verrennen. Sondern einfach mal offen lesen. Es gibt da immer wieder verschiedene Aspekte. Und wenn wir meinen, wir wissen ganz genau, wie das wird, dann stehen wir in der Gefahr, dass wir dann eben daneben greifen und denken, ja, jetzt ist noch nicht die Zeit, das ist noch nicht passiert und das nicht, also kann es nicht sein. Aber Jesus kommt und er hat gesagt, zu einer Stunde, wo wir es nicht meinen. Also, und Jesus war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Das Gesicht verbirgt, wie einer, für den man sich in Grund und Boden schämt. Und dann kommt die Deutung dieser Verse. Und wenn wir jetzt mal diesen Text nochmals ansehen, und das ist auch immer spannend, wenn Sie die Bibel lesen, dann nimm doch, schau mal genau, welche Worte kommen immer wieder vor, im gleichen Text, sehr intensiv. Denn darauf liegt dann der Schwerpunkt dieses Wortes. Und hier sehen wir 12-mal wir oder unsere. Also die Deutung ist ganz klar, warum Jesus leiden musste. Jedoch unsere Leiden, Jesus hat sie getragen, und unsere Schmerzen, Jesus hat sie sich auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch Jesus war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm, zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Nehmen wir diese auch in Anspruch. Wir alle irren umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen unser aller Schuld. Die Leiden Jesu sind stellvertretendes Leiden. Leiden anstelle von uns Sündern. Wir sind die verirrten Schafe, dass jedes seinen eigenen Weg geht. Aber der Herr ließ ihn treffen unser aller Schuld. Und dann die vierte Strophe beschreibt sehr bildhaft, wie der Knecht Gottes das Lamm Gottes ist. Jesus wurde misshandelt, aber Jesus beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern, und Jesus tat seinen Mund nicht auf. Zweimal steht hier, Jesus tat seinen Mund nicht auf. Er schwieg vor dem hohen Priester in Matthäus 26, 63. Er hat dem hohen Priester nicht geantwortet, bis er ihn zuletzt herausgefordert hat und hat gesagt, bist du der Sohn Gottes, des lebendigen Gottes, der Sohn des lebendigen Gottes, dann sag es jetzt. Und er sagt, du sagst es. Das war alles, was er ihm zu ihm gesagt hat. Aber sonst schwieg er. Und vor Pilatus? Und er antwortete ihm nicht auf ein einziges Wort, so dass sich der Statthalter sehr verwunderte. Wie ein Schaf, das zur Schlachtbank geführt wird, verstummt, seinen Mund nicht auftut. Von Hass und Gericht wurde Jesus hinweggerafft. Ja, da war viel Hass dabei. Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und wer wird über sein Geschlecht nachsinnen, dass er aus dem Stamm Isais ist? Aus dem Stamm Juda und aus dem Hause Isais, dem Hause Davids. Denn Jesus wurde abgeschnitten vom Lande der Lebendigen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war sein Schrei am Kreuz. Er wurde abgeschnitten aus dem Lande der Lebendigen. Und wiederum, wegen des Vergehens seines Volkes, hat ihn Strafe getroffen. Und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab. Er wurde ja mit anderen Verbrechern gekreuzigt. Und er hätte auch kein ehrenhaftes Grab bekommen, eigentlich. Und warum schreibt dann Jesaja schon 700 Jahre vorher, und bei einem Reichen war es ein Steingrab? Josef von Arimathea, der kam dazwischen, der Ratsherr, und hat den Pilatus gefragt, ob er den Leichnam Jesu abnehmen dürfe. Und er hat ihn in seinem Steingrab hingelegt, ein teures Grab, ein Grab eines Reichen. Und da sehen wir bis in die Details hinein, wie Jesaja das gesehen hat. Es gibt sogar Bibeln, die das anders übersetzen, die sagen, bei Verbrechern und bei Nichtswürdigen habe er sein Grab. Aber das ist der angepasste Text, weil man es sich nicht reimen konnte. Aber wenn man die Bibel genauer hinsieht, dann merkt man, nein, das stimmt natürlich ganz genau. Wie unglaublich genau beschreibt Jesaja die Leidensgeschichte. Gottes Wort ist Wahrheit. Unser Glaube in Jesus Christus hat festen Grund. Vor einigen Jahren studierte ein Jude bei Francis Schäfer im Labri, im Wallis, ist so ein christliches Studienzentrum. Und eines Morgens haben sie den Text Jesaja 53 gelesen, ohne Textangabe. Sie haben einfach gelesen. Und dann hat dieser jüdische Mann gesagt, hallo, jetzt hört mal auf, immer über Jesus zu reden. Und dann haben sie zu ihm gesagt, heißt nicht über Jesus. Also nein, es steht im Alten Testament. Aber er hatte den Text nicht gekannt, obwohl er praktizierender Jude war. Warum hat er ihn nicht gekannt? Weil seit Jahrhunderten die Juden Jesaja 53 nicht mehr in der Synagoge lesen, bis heute nicht. Der ist zu genau auf Jesus zugespitzt. Und als er merkte, dass das im Alten Testament stand, war das der Anstoß, dass er Christ wurde. Und er wurde Christ, weil so genau alles vorgegeben ist. Und dann die Deutung des Lammes, das zur Schlachtbank geführt wird. Die Verse 10 bis 12. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn Jesus sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird Jesus Nachkommen sehen. Jesus wird seine Tage verlängern und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Und dann steht auch noch, Jesus wird Frucht sehen. Und Vers 12 nochmals, Jesus aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Wir denken ans Kreuz, als er gesagt hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Auch da jedes Wort könnte man ganz klar noch weiter auslegen auf Jesus Christus hin. Das Lamm Gottes, das zur Schlachtbank geführt wird, ist das Schuldopfer. Er ist geopfert für uns und wir sind seine Nachkommen. Und er wird seine Tage verlängern, deutet wiederum auf seine Auferstehung. Er ist nicht einfach tot und tot geblieben. Nein, er ist auferstanden, er lebt. Aber jetzt dieses Wort, doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wie ist das zu verstehen? Hast du auch schon von Menschen gehört, die sagten, was ist das für ein grausamer Gott, der seinen Sohn so leiden lässt? Das kann doch kein Gott der Liebe sein. Die evangelische Pfarrerin Susanna Arnold Geißendörfer predigte am Karfreitag zu diesem Text Folgendes. Der Opfergedanke aber ist auch, der Menschen verrückt macht und an Gott zweifeln und verzweifeln lässt. Darum verlassen wir dieses unselige Dogma und fragen uns, ob es nicht immer schon Menschen gegeben hat, die den gekreuzigten Jesus nicht als Gottes Opfer, sondern vielmehr als Opfer eines Dogmas, eines gnadenlosen Gottesbildes sahen. Ja, eben. Gott, der Vater, der seinen Sohn leiden lässt. Schwierig zu verstehen, wenn man das so nimmt. Aber Paulus hat treffend gesagt, wir predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit, den Juden ein Ärgernis. Das haben wir gesehen, darum liest man Jesaja 53 nicht mehr in der Synagoge. Den Griechen eine Torheit, das entspricht oft einer sehr liberalen Theologie, die nicht nachvollziehen kann, was Gottes Weg ist mit den Menschen und in dieser Welt. Die Torheit der Griechen. Für uns, die Berufenen aber, schreibt Paulus, ist Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Das Opfer, der stellvertretende Tod von Jesus am Kreuz, ist keine unheilvolle Lehre, sondern verkörpert das Zentrum des biblisch-christlichen Glaubens. Das zeigt uns der gesamtbiblische Zusammenhang. Ich habe schon einmal darüber gepredigt, über das Opfer. Aber ich konnte es nicht unterlassen, nochmals ganz kurz darauf zu weisen und zu sagen, welchen Zusammenhang das hat. Heute Anthropologen, die nichts mit christlichen Sache am Hut haben, die sagen, früher war praktisch in jedem Volk wurde geopfert. Das ist so eine, ja, wir haben das auch bei den Karen gesehen und in anderen Völkern da in Thailand. Da wurde geopfert, auch Blut, Tieropfer. Adam und Eva, sie machten sich ihre Kleider aus, so bastelten etwas zusammen aus Feigenblättern. Und Gott hat ihnen dann Felle gegeben. Woher kamen diese Kleider? Da mussten Tiere sterben. Kain und Abel. Gott nimmt das Opferlamm, das Abel bringt, nimmt er an. Die Früchte des Feldes nicht. Es ist keine Interpretation dabei in jenem Text. Und trotzdem, das Opferlamm. Und offensichtlich wusste Abel etwas vom Opfern. Abraham, anstelle von Isaak stirbt ein Witter auf dem Altar. Abraham tat, wie Gott gesagt hatte, weil er glaubte, dass Gott den Isaak von den Toten auferwecken könnte. Das steht im Hebräerbrief. Als Abraham sein Messer hob, kam eine Stimme aus dem Himmel, die Abraham vor dem Opfer seines Sohnes abhielt. Und dafür musste eben dieser Witter sterben. Und dann wird es immer deutlicher, worauf das Opfer hinausläuft. Beim Passafest musste ein fehlloses Lamm sterben anstelle der Erstgeburt. Und die Israeliten mussten dann das Blut an die Türpfosten und an das obere Teil der Türe streichen. Und der Gerichtsengel ging dann an diesen Türen vorbei. Und in den anderen Familien starb die Erstgeburt nicht nur der Menschen, sondern der Tiere ebenfalls. Also das Opferlamm wendet das Gericht ab. Und das war ja dann auch der Aufbruch zum aus der Sklaverei aus Ägypten jene Nacht. Als ich diese Geschichte in einem Karendorf erzählt habe, wo wir einen Monat gelebt haben, wo es aber absolut keine Christen gab, da haben sie gesagt, ja, das kennen wir auch. Wir opfern auch, damit das Gericht nicht über uns kommt, dass die bösen Geister uns nichts antun. Darum wollen wir sie zufrieden stimmen und opfern Tiere. Und da gibt es dann sehr gute Anknüpfungspunkte. Heute sind in jenem Dorf etwa ein gutes Dutzend Familien Christen. Die Stiftshütte, da gab es nur eine Türe, wo man durchgehen konnte. Und das Erste, wenn man in diesen Vorhof trat, war der Brandopferaltar. Und da wurde jeden Tag geopfert für das Volk. Die Stiftshütte hatte nur diesen einen Eingang und es musste geopfert werden. So ging es weiter. Der Versöhnungstag. Der hohe Priester opfert für sich und für das Volk im Allerheiligsten in der Stiftshütte. Er besprengt die Bundeslade um Sündenvergebung zu bekommen. Und vielleicht haben Sie auch schon versucht, die Bibel ganz durchzulesen und dann die ersten zwei Bücher Mose, die sind spannend im Großen und Ganzen, oder? Und dann kommt 3. Mose mit all den Opfergesetzen und dann denkt man, oh, da glaube ich, da komme ich nicht mehr durch. Sind nicht die Einzigen. Aber wenn wir nur eines mitnehmen, ist eben das Opfer war zentral für den israelitischen Gottesdienst. Das Opfer war zentral. Darum diese vielen Opfer, Gebräuche. Das Zentrum des jüdischen Glaubens, Versöhnung mit Gott, war nur durch Opfer möglich. Sie sind Abbild für das eine Opfer, das Gott geplant hatte. Die Tieropfer hatten in Bezug auf die Sünde gewissermaßen aufschiebende Wirkung. Wer opferte, bezeugte damit, dass er schuldig ist und dass er Gott glaubte, dass nur der Weg zum Heil führt, den Gott selbst offenbart hat. Wir möchten manchmal andere Wege gehen. Sagen, ja, das gefällt mir nicht so. Und warum die Tieropfer und die Tiere mussten leiden? Und all, können wir alles menschlich, humanistisch verstehen, diese Einwände. Aber dann ist Jesus gekommen und seither ist eben kein Opfer mehr. Und das ist überhaupt die Grundlage, auf dem dann auch der Humanismus und der Säkularismus aufbaut und dann alles anders interpretiert heute. Aber der Grund, warum wir nicht mehr opfern, ist Jesus Christus selbst und weil unsere Kultur davon geprägt wurde. Zeigen eben diese Wichtigkeit. Aber die Propheten üben auch immer wieder Kritik am Opferkult als Tradition. Und mit Berechtigung, weil es wurde einfach geopfert. Das war so die Tradition. Aber man hat nicht mehr verstanden, worum es geht. Und das wird ganz stark kritisiert von Propheten. Und es ist immer wieder auch wichtig, wenn wir so Traditionen haben, bis hin zum Abendmahl, dass wir nicht einfach hierher kommen und das Abendmahl so als Tradition nehmen, sondern wofür steht das Abendmahl? Dass Jesus Christus für uns gestorben ist und dass ich als Sünder komme und Vergebung von ihm annehme. Sonst nehmen wir es besser nicht. Aber wenn wir glauben, sind wir alle eingeladen und dürfen das frei nehmen, mit Dank. Und Jesaja 53 ist eigentlich der Höhepunkt im Alten Testament. Eben diese Geschichte, dass er das Schuldopfer ist und dass er für uns getragen hat. Und dann kommen wir zum Neuen Testament noch ganz kurz. Johannes der Täufer, der, wie gesagt, siehe das Lamm, Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt, der Welt Sünde. Und Jesus hat von sich selbst gesagt, dass er sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Oder eben auch im Abendmahl, dass dieses Blut vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das steht alles mit Opfer im Zusammenhang. Aber Jesus wurde einmal geopfert und er wird nicht immer wieder geopfert, wie in gewissen christlichen Traditionen das der Fall ist, sondern einmal geopfert und das ist es. Und wenn wir das Abendmahl nehmen, dann erinnern wir uns daran, dass Christus für uns geopfert wurde. Und nehmen das so als Stärkung im Glauben. Und Petrus sagt, wir sind losgekauft durch das kostbare Blut des reinen Lammes, das für uns geopfert wurde. Für uns. Wir sehen diesen ganzen Bogen. Und wir sind noch nicht am Schluss. Der Hebräerbrief, Jesus ein für alle Mal geopfert. Keine weiteren Opfer sind mehr notwendig. Der Sohn Gottes wurde das Lamm Gottes, das Kreuz wurde der Altar und wir wurden geheiligt ein für allemal durch das Opfer des Leibes Jesu Christi, Hebräer 10,10. Und nicht zuletzt noch Offenbarung 5, 6 bis 10. Mitten im Himmel wird das Lamm, das geopfert ist, angebetet. Du allein bist würdig, das Buch zu nehmen, nur du darfst seine Siegel brechen, denn du bist geopfert worden und mit deinem Blut hast du die Menschen für Gott freigekauft. Menschen aller Sprachen, aus allen Völkern und Nationen. Dort im Himmel wird das Lamm Gottes, das der Welt Sünde hinwegnimmt, gefeiert. Was wir bezahlen müssten, wurde bezahlt. Was getan werden musste, wurde getan. Er aber hat die Sünden vieler getragen und für die Verbrechen Fürbitte getan. So endet Jesaja 53. Über die Jahrhunderte hinweg, ich habe es schon angetönt, wurde immer sehr viel geopfert. Wird auch heute noch sehr viel geopfert in vielen Kulturen, wo Christus nicht bekannt ist. Aber dann hat sich Jesus Christus für uns geopfert. Und dann die Frage, eben schon zu Beginn als Zusammenfassung, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? An wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Uns oder nur anderen? Kann ich es glauben? Wenn wir das sehen, wie im Alten Testament schon alles vorgezeichnet ist und wie viele Dinge dann auf Jesus zutreffen, worauf er absolut keinen Einfluss haben konnte, wo er zum Beispiel begraben wurde. Und so genau sehen, dann ist das für mich eine große Glaubensstärkung für die Wahrheit von Gottes Wort. Und ich will das glauben, weil ich weiß, da ist mehr dahinter. Und dieses Opfer ist gegeben für uns. Und Gott hat nicht einfach seinen Sohn gegeben und er war nicht mitbeteiligt, sondern er hat ja als Gott mitgelitten mit seinem Sohn. Und so erinnern wir uns eben wieder an dieses Opfer, das Jesus für uns gemacht hat. Ich lade dich ein, Jesus Christus als das Opferlamm, der für dich gestorben ist und auferstanden ist, in dein Leben einzuladen. Und dass auch diese Woche, wo wir ganz besonders in diese Passionswoche hineingehen, eben immer wieder Gott dafür danken können und ihm preisen können. Wir werden einige Augenblicke still. Danke, Jesus Christus, dass du die Erfüllung bist des Alten Testaments. Danke, dass du dich offenbart hast, dass du Mensch geworden bist und dich hast verstellen lassen und entstellen lassen, noch mehr als wir Menschen schon sind, für uns, damit wir wieder ganz sind in dir. Danke, dass wir dich erkennen dürfen und wir bitten dich, komm du und stelle dich immer wieder uns vor Augen, wer du bist, dass wir dir von Herzen nachfolgen können. Danke, dass du uns einlädst zum Abendmahl. Danke, dass wir Anteil haben dürfen an dir und Gemeinschaft als Christen untereinander. Wir loben dich und preisen deinen Namen, Jesus. Amen. Und heute lädt uns Jesus an seinen Tisch. Er gibt uns Brot und Wein. Er ist das Passahlamm für uns, gestorben. Der Wein, der steht ja für das vergossene Blut Jesu. Und das Brot für seinen gebrochenen Leib. Und alle, die an Jesus Christus glauben, und ihm vertrauen in ihrem Leben, sind herzlich eingeladen, an diesem Mahl teilzunehmen. Er lädt uns zu seinem Tisch als Menschen, die das Abendmahl mit großer Erwartung einnehmen sollen. Jesus hat ja alle unsere Krankheit und unsere Sünde ans Kreuz getragen. Er kennt unsere Sünde und er kennt unsere Verletzungen. Er weiß, wo wir als Verletzte andere verletzt haben und wo wir schuldig geworden sind. Er lädt uns ein, diese Dinge beim Namen zu nennen, sie bei ihm abzulegen und zu erwarten, dass er uns anrührt und dass die Erlösung, wofür das Abendmahl steht, uns zur Vergebung der Schuld, zur Heilung und Stärkung wird. Wir stehen auf zum Gebet und dann beten wir auch das Vaterunser noch miteinander. Danke, Jesus Christus, dass wir vor dir stehen dürfen. Und wir bitten dich, reinige unsere Herzen durch dein Blut. Nimm alle Lasten weg, die uns durch Sünden aufgelegt sind. Und schenk uns die Kraft für die Lasten, die du uns auflegst. Und du sagst, die Lasten sind nicht schwer. Aber wir brauchen deinen Heiligen Geist, der uns dabei hilft. Danke, dass wir bei dir ablegen dürfen, abladen und uns frei bewegen dürfen. Wir loben dich und wir preisen deinen Namen dafür. Und nun beten wir gemeinsam, wie du uns gelehrt hast. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir bleiben noch stehen. Freut euch, seid dankbar. Nehmt seine Liebe an. Jesus Christus ist unser Retter geworden. Und gemeinsam, Brot und Becher sind bereit. Liebe lässt den Tisch uns decken und uns aus der Ewigkeit Gottes Vaterhand ausstrecken. Christus will auch uns begegnen. Lasst euch segnen. Gottes treue Zeichen. Himmel hat er aufgetan, reiche Gnade darzureichen. Christus will auch uns begegnen. Lasst euch segnen. Brot und Becher darf die Hand kindlich dankbar froh erfassen und durch Gottes Friedenspfand Menschenherz sich stärken lassen. Christus will auch uns begegnen. Lasst euch segnen.